Wer das nun inszeniert hat, weiß ich bis heute nicht genau. Wenn ich heute also denke daran, was da alles zwischen NKWD und also die Zeit, die ich erlebt habe mit der Staatssicherheit, ist also der primitive Anfang, sagen wir mal. Ja. Und ich habe also gar keine Schwierigkeiten, auch mit den Leuten gehabt und so weiter. Da kamen ja manchmal Leute an und so weiter und wollten da was, nicht wahr? Die haben wir wieder weggeschickt, nicht wahr? So haben wir das gemacht. All damit haben wir, und ich habe mir das ganz energisch verbeten im Zentralkomitee, dass die da mit solchen Heloten ankommen, die vom Blasen und Tuten keine Ahnung haben und dann glauben, sie können uns kommandieren, nicht wahr? Alter, daraus ist auch zu meiner Zeit gar nichts geworden, gar nichts geworden. Aber die Sache ist so, dass nachdem ich nun den Rundfunk übernommen hatte und der Rundfunk sich sehr rasch entwickelte, nicht? Ich habe ja also neben dem Berliner Funkhaus in Berlin noch das zweite Funkhaus in Grünau hingestellt, nicht wahr? Und habe dann doch in den damaligen Landeshauptstädten, in Dresden, Weimar, in Halle, Potsdam, Schwerin, nicht wahr? Funkhäuser aus dem Boden gestampft, nicht wahr? Und mit Technik besetzt und damit die Landessender in Betrieb genommen werden konnten, nicht wahr? Weil ja die Probleme in den verschiedenen Teilen der DDR oder da gab es noch keine DDR, also doch unterschiedlich waren. Und man musste also auf diese spezifischen Geschichten hier eingehen, wenn den Menschen geholfen werden sollte. Und da war es also so, nicht wahr, dass der Aufbau dieser Rundfunkanstalt von äußerster Bedeutung war. Und die wurde also in Rekordfrist, haben wir das gemacht. Wir haben praktisch innerhalb eines Jahres haben wir praktisch die ganzen Funkhäuser errichten können. Die wurden dann immer vervollständigt und so, nicht wahr? Da mussten eigene Archive dann eingerichtet werden, überall auch Musikarchive, damit sie beweglich wurden und so weiter. Also das haben wir also einigermaßen in den Griff bekommen. Und dann hatten wir ja die Aufgabe, gleichzeitig nach dem Westen hinzuwirken, nicht? 46, 47 begann schon der Kalte Krieg, nicht wahr? Naja, hier wurden wir also veranlasst, neben dem Berliner Rundfunk, neben den Landessendern, einen sogenannten Deutschlandsender zu errichten. Was sehr schwierig war, vor allen Dingen schwierig war vom Standpunkt aus der Besetzung der sprachlichen, der politischen Seite, nicht wahr? Da gab es zu wenig Leute einfach, die imstande waren, das richtig zu machen, nicht wahr? Deswegen habe ich die Rundfunkschule eingerichtet hier im Prenzlauer Berg damals und deswegen ja auch das Funkhaus in Grünau. Also überhaupt, wir mussten, das war eine der wichtigsten Sachen, es mussten Leute geschult werden. Die Rundfunkschulung war eine ganz wichtige Sache und das haben wir also dann schon 1945 begonnen, ja. Und der Deutschlandsender, das war der wurde direkt dem Zentralkomitee unterstellt. Das hat der Ulbricht irgendwo durchgesetzt, ja. Und so wurde er also, sagen wir mal, meiner politischen Einwirkung zum großen Teil genommen. Weil bestimmt wurde das, was gemacht wurde, nicht im Rundfunkhaus, sondern im Zentralkomitee, ja. Also da hatten wir gewisse Schwierigkeiten, ja. Aber sonst im Rundfunk konnten sie uns nichts anhaben. Da waren wir also, wobei das sehr lächerlich ist, heute darüber zu sprechen, wir waren ja doch Genossen. Wir wollten die Politik des Zentralen Komitees verwirklichen. Nicht wahr? Und dann diese Auseinandersetzung ständig. Ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Nicht wahr? Also das ist ganz schwierig, nicht? Ich wurde 1947 schon auf dem ersten Parteitag der SED wurde ich aus dem Zentralen Komitee abgewählt wieder. Ja. Ja, und ich war nicht in Berlin, ich war in München zu der Zeit. Da war eine Intendantenkonferenz, die letzte gesamtdeutsche Intendantenkonferenz, nicht wahr? Wo ich saß in München und die wählen mich ja ab. Das heißt, sie stellen mich nicht wieder auf. Und so ist das erst einer ganzen Reihe von Leuten später aufgefallen, dass der Mahler ja gar nicht mehr drin ist. Ja, So gab es das. Also, es wurden raffinierte Methoden angewandt. Ja, ja.
Wissen Sie noch den Grund, warum Sie nicht aufgestellt wurden? Hat man Ihnen das gesagt, irgendwie mitgeteilt, warum Sie nicht wieder aufgestellt wurden?
Na, der offizielle Grund war, dass mir jüngere Kräfte nachrücken. Ja, ja. Und ich war ja nun wirklich kein so alter Mann, dass ich zu der Zeit das bei mir hätte zutreffen können. Nein, nein. Also so wurde offiziell gesagt. Und bei mir an meiner Stelle ist auch ins Zentralkomitee gekommen, na, wie heißt der letzte Verteidigungsminister? Kessler. Also war ja ein junger Mensch und so weiter. Da gehe ich ja gar nicht zu sagen. Ich habe auch nichts gegen Kessler gehabt und nichts. Ich habe gar keine Differenzen mit ihm gehabt. Also, aber ich meine, dass diese Begründung ist lächerlich gewesen. Also das war die Begründung so, ja, lächerlich. Ja. Nicht? Der Wilhelm Pieck hat mir eben gesprochen, nachher, als ich zurückkam, ich sage, Wilhelm, Mensch, das ist doch nicht die Begründung. Das könnt ihr mir doch nicht einrichten. Das ist der Unsinn. Nicht? Der Wilhelm hatte ja auch nicht, der hatte nicht mehr die Kraft, nicht wahr? Sich dem zu widersetzen. Der Walter hat bestimmt alles, verstehst du nicht? So war das. Und der Otto Gode wohl, der war ja auch dagegen, nicht wahr? Aber der kam ja nur aus der SPD, das war sowieso kein Alibi für mich, nicht wahr? Naja, es war also insofern eine schwierige Situation, als ich natürlich also auf Parteitagen und so weiter sprechen konnte und so. Das habe ich auch gemacht. Aber ich wurde nicht aufgestellt für irgendwelche Funktionen und so weiter. Die Funktion, die hatte ich ja, wenn man so will, formal nicht von deutschen Stellen, sondern von sowjetischen Stellen. Also wir konnten damals am Rundfunk sehr viel machen und haben auch sehr viel gemacht. Also was die Gesamtpolitik betrifft und so weiter. Also ich habe damals immer geglaubt, mir wollen verschiedene Leute was am Graben machen. Das stimmte auch, aber das war nicht so, dass das, also zum Beispiel bei mir spielte der Röbelin eine große Rolle. Der kommt auch aus der Sowjetunion, hat dort auch keine Rolle gespielt. Aber hier war er der Mann zu Anfang, der Sicherheitsbeauftragte des Zentralkomitees. Er war nicht im Zentralkomitee, der KPD noch zu der Zeit. Aber er war, wie gesagt, so ein enger Mitarbeiter. Und besonders von Ulbricht, die haben ein paar Mal Versuche unternommen, nicht wahr? Also unser Bewegungskreis einzuengen, und das ist ihnen nicht gelungen. Und daraufhin haben sie so was zusammengebraut, was auf primitive Weise aussehen konnte, wie wenn ich irgendwie Spionage für westliche Besatzungsmächte betreibe. Also bestimmte Merkmale. Ich wohnte in West-Berlin, war der einzige Funktionär, der in West-Berlin war noch. Die hatten andere, waren alle raus und ich saß drin. So. Und war auch der Meinung, dass es völlig richtig war, denn ich war ja dort auch beschäftigt. Das war ja die Rundfunkzentrale. Die wollten mich da raus haben und in Städtchen verfrachten. Das habe ich abgelehnt. Habe gesagt, Walter, sei völliger Blödsinn, was macht ihr bloß für Unsinn? Womit beschäftigt ihr euch eigentlich, sag mal? Ich habe das Haus bekommen, was später das Becher-Archiv wurde. Bin da nie eingezogen und so weiter. Nach einem halben Jahr hat das auch der Becher gekriegt, nicht wahr? Aber ich meine bloß, denn ich habe zum Walter gesagt, was soll das, was soll ich hier wohnen, sag ich. Der Arzt vom Rundfunk, der Rundfunkarzt war mein Arzt, das ist doch ganz klar. War ein West-Berliner, unmöglich. Ne? Ja, so ganz primitiv ging man an das Problem heran, nicht wahr? Aber das war damals für die Leute hier nicht primitiv, sondern da sie alle rausgeschmissen wurden aus West-Berlin und veranlasst wurden nun, die da in die Behörden reinkamen, unbedingt umzuziehen in den demokratischen Sektor, war das also natürlich für die Leute doch nicht eigenartig, nicht? Der Male, der wohnte da und so weiter, der ging da zum Arzt, nicht wahr? Kam da ins Krankenhaus, nicht wahr? Und solche Geschichten, die schon, nicht? Der Male wurde eingeladen zu allen möglichen Empfängen, es war so, natürlich. Der Generalintendant des Rundfunks war eine Persönlichkeit in West-Berlin und auch bei den Alliierten. Also bei den Amis wurde ich immer eingeladen, zu allen möglichen Empfängen. Und nachher, als der Kalte Krieg voll entbrannt war und die Russen auch nicht mehr eingeladen waren und es keine Kommandantur mehr gab hier, da sagten die Russen immer zu mir, nicht wahr, sagten immer zu mir, also, weil ich sagte dann, ich habe wieder eine Einladung, wie wollen wir uns da verhalten, nicht wahr, so. Ich habe dann mit den Russen ganz zusammengearbeitet, das war für mich ganz klar. Und da sagten die, dann geh mal hin. Dann wissen wir, wie es genauer da los ist, nicht wahr? So. Und dann bei bestimmten Dingen sagten sie, ach, da brauchst du nicht hinzugehen und so. Ja, so. So haben wir das besprochen, nicht wahr? So, nicht? Und so bin ich auch zu vielen Veranstaltungen gegangen, wo die Russen gesagt haben, geh mal hin. Und mit den Deutschen habe ich das gar nicht besprochen, denn die hatten überhaupt nicht damit, naja, nicht, ja. Ja, und das Ergebnis war, nicht wahr, dass sie mir also vorwarfen, nicht wahr, dass ich mit den Alliierten gemeinsame Sache mache und offensichtlich konspiriere mit denen dann, nicht wahr? Na, dann wurde eine Kommission eingesetzt. Die Kommission bestand also aus, also Walter natürlich, der Willem und der Sindermann, der spielte damals eine verhängnisvolle Rolle, obwohl ich den Sindermann an sich geschätzt habe, muss ich sagen, auch bis zuletzt eigentlich. Nicht? Aber der spielte damals so eine, der war so mehr so ein Sekretär von Ulbricht zu der Zeit. Ja? Er kam ja aus Halle und hat da ja die Zeitung gut gemacht. Ja? Also wie gesagt, Sindermann war da drin, dann war der Otto Grote wohl noch da drin natürlich. Wahnsinn, glaube ich. Also es war jedenfalls so, dass mit einer Stimme Mehrheit wurde da alles entschieden, nicht wahr? Der Otto Grote wurde immer für mich eingetreten. Auch auf den Sitzungen für mich eingetreten. Nicht? Der konnte das auch nicht so verstehen. Dieser Dogmatismus, diese Sturheit, verstehst du, mit der alles, was von dort kam, betrachtet wurde. Ja? Nicht? War ja auch zuerst die große Schwierigkeit für solche Genossen wie Norden. Nicht? Der aus den USA kam, den man hier auch so observiert hat. Nicht? Die ersten Räume, die er kriegte in Berlin, die kriegt er von mir, vom Rundfunk. Weil der kam händeringend zu mir und sagt, du Hans, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und da ich da zu der Zeit das Propagandaministerium mit Goebbels-Ministerium wieder aufgebaut habe, das heißt die Teile, die noch aufzubauen waren, habe ich ihm eine ganze Flucht gegeben, eine ganze Zimmerflucht. Und auch dann kam der Eisler hinterher, nicht wahr? Der wollte auch was, der hat auch gekriegt. Und das hat natürlich auch wieder verschiedene Leute in Harnisch gebracht. Obwohl sie froh sein mussten, dass die Zimmer kriegten doch an sich. Ja, das war unangenehm, aber für bestimmte Leute. Und diese Atmosphäre, die hat dazu beigetragen, dass eben der Röbeli, der für die Sicherheitsfragen verantwortlich war, hineingebracht hat. Also bei dem Male ist nicht alles koscher. Ja, so ist die Sache. Dann konnte auch Walter Ulbricht das zuerst nicht begreifen und nicht verstehen. Denn ich bin ja mit Walter Ulbricht durch die ganze Illegalität, durch dick und dünn gegangen. Mensch, nochmal von 34 bin ich mit dem zusammengegangen durch die ganze illegale Geschichte. Nicht wahr? Der hat es nie richtig geglaubt. Das ist meine feste Überzeugung. Denn wenn er das richtig geglaubt hätte, das habe ich ja auch zu ihm gesagt, auf der letzten Sitzung, als sie mich im Knall und Fall aus allen Funktionen entlassen haben, nicht wahr? Mit einer Stimme Mehrheit übrigens nur. Nicht? Aber da habe ich dann zum Walter gesagt, Walter, was ihr hier aufzuzeigen, das ist doch wohl unmöglich. Sag, du kennst mich doch, Walter. Sag, Mensch, was haben wir alles gemeinsam gemacht? Ich sag, wir haben auch vieles nicht gemeinsam gemacht, das stimmt. Und ich bin mit vielem, was du propagiert hast, nicht einverstanden, weil es meines Erachtens, nicht, weil ich grundsätzlich dagegen bin, sondern weil ich glaube, dass das die Zeit nicht reif ist dafür. Nicht? Ich sage, man kann nicht vom Faschismus zum Sozialismus gehen. Das geht nicht, sei. Geht nicht. Es muss eine Zwischenperiode geben, sei. Es muss es geben. Mag sie auch kurz sein, aber sie muss es geben. Wie wollen wir denn sonst mit den Menschen arbeiten, die heute haben sie für Hitler geschrien, und gekämpft sein und morgen sollen sie für den Sozialismus? Das ist wohl unmöglich, das geht nicht. Und das war ja auch nicht die offizielle Politik der KPD. Die offizielle Politik war die, dass alle Menschen guten Willens zum Neuaufbau eines neuen demokratischen Deutschlands herangezogen werden. So war die Linie. Und der Waldheimer hat eine andere Linie entwickelt. So, unter der Hand. Ne? Und damit war ich nicht einverstanden. Genauso wie ich das für verkehrt hielt, dauernd zu reden, schon in den Jahren 49, 50 von der Partei Neuen Typus. Ich sage, das ist der sowjetische Weg, der da vor der geistert sei. Und wir haben extra beschlossen, nicht den sowjetischen Weg. Ne? Was ich für Diskussion mit dem Walter Ulbricht gehabt habe, kannst du gar nicht vorstellen. Nicht wahr? Denn meine Frau wurde ja auch zu manchen Sitzungen angezogen, weil man auch ihr alles Mögliche vorgeworfen hat. Nicht wahr? Furchtbar. Wir waren plötzlich also von Freunden zu Feinden geworden. Nicht? Schlimm. Und dann haben die Russen uns auch nicht gehalten oder konnten uns nicht halten. Denn da war ja inzwischen die DDR da. Und die DDR hat nicht geduldet auf ihrem Territorium Dinge, die nicht mit den obersten Spitzen konform gingen. Das ist doch klar, ist ja klar. Verstehe ich ja auch, weißt du. Ich habe natürlich dadurch, dass ich dort mit den Genossen, mit den russischen Genossen zusammengearbeitet habe, auch große Hilfe gehabt, auch in Schwerin nachher und so weiter. Die kannten mich alle. Weißt du, weil ich war einer der Gründer des Nationalkomitees Freies Deutschland, einer der aktivsten Mitarbeiter dort, der mit den Generälen durch Dick und mit den Nazi-Generälen dauernd zusammen war und die veranlasste, im Sender Freies Deutschland zu sprechen, zu bestimmten Fragen, nicht wahr? Und die ein gewisses Vertrauen zu mir gewannen, weil ich doch verhindert habe, nicht wahr, dass sie also nur das sagen konnten, was andere wollten. Ja? Sondern ich habe dafür gesorgt, dass sie es keine Zensur sah. Für sie nicht und so weiter. Und dass es auch in den Äther ging. Und da habe mit Walter Ulbricht wahnsinnige Auseinandersetzungen gehabt während des Nationalkomitees Freies Deutschland. Nicht, weil ich Sendungen habe durchgehen lassen, nicht wahr, die eher auf den Index gesetzt hätte, aber nicht die Macht hatte dazu, wir haben das anders. Er hatte da auch nicht, er konnte nicht alles so, wie er wollte. Nicht wahr. Der Walter Ulbricht war ein Arbeitstier. Da muss man ihm, also muss man sagen, Hut ab. Nicht? Aber was er an Politik durchsetzen wollte, ja, diese Ungeduld, die nicht angebracht war hier. Bei uns ist meine Meinung noch heute nicht wahr, dass eben manches, also ich war doch nicht gegen die sowjetische Partei, ich war doch nicht gegen Stalin, auch nicht zu der Zeit, nicht wahr, das ist doch Quatsch. Aber ich war dagegen, dass man sowjetische Methoden schematisch auf Deutschland überträgt, das ging nicht, nicht wahr. Ich war vor allen Dingen auch dagegen, nicht wahr, dass man also die Partei sozusagen zu einer Institution macht, die für all und jedes verantwortlich ist. Ja. Man muss Vertrauen zu den Menschen haben. Das waren meine Reden immer. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Und der Walter Ulbricht war immer misstrauisch gegenüber allem, nicht wahr? Hatte auch seine Berechtigung auch. Er war engstirnig, dogmatisch war. Dogmatisch. Mensch, hör mal zu, man muss ja flexibel sein, man muss ja sehen, dass musste doch davon ausgehen, wie sich die Situation darstellt, welche Entwicklung das nimmt und so weiter. Und man konnte doch nicht das da einfach halsstarrig alles von sich schieben und mit dem Kopf durch die Wand. Und so war das manchmal bei dem Walter Ulbricht. Also ich hatte ja noch einige Leute aus Moskau eingesetzt, vor allen Dingen der eigentlich von vornherein das machen sollte, Heiß, Kurt Heiß, nicht wahr? Den habe ich ja zuerst nach Leipzig geschickt, dann habe ich ihn zum Intendanten des Mitteldeutschen Rundfunks berufen. Na, dann haben sie mich in die Wüste geschickt. Und was dann geschehen ist, da wurde ein Rundfunkkomitee gebildet, ein staatliches. Vorher war ja der Rundfunk keine staatliche Einrichtung. Er war eine Einrichtung öffentlichen Rechts. Und das hat uns 6 Jahre gut geholfen, ja, nicht? Erst wollten sie nicht und dann konnten sie nicht, nicht wahr? So war das, ja. Und so wenig erfreulich das ist nicht, weil dass man sagen muss, dass der Rundfunk 6 Jahre noch unter sowjetischer Kontrolle war. In diesem Fall war es ein Glück. Was wir dort machen konnten und wo man uns nie reingeredet hat. Und der Rundfunk war die Institution in der DDR auch noch, die die meisten Mittel hatte, die am konstantesten, wir kriegten die Hörergebühren, nicht wahr? Also ein Teil kriegte die Post und ein Teil kriegten wir. Aber wir konnten ja damit rechnen. Und damit konnten wir als wirtschaften. Ja, und wir konnten also wie ein Großbetrieb arbeiten. Und das haben wir auch gemacht. Ne? Und die Russen haben uns nicht dazwischen, haben uns nicht da reingeredet. Wenn ich dann mal so Fragen gestellt habe, weil ich dachte, Mensch, das ist so eine, hol dir mal lieber mal so ein Alibi oder so. Ne, ich habe sie gesagt, das ist doch Ihre Sache, machen Sie das. Wir sorgen dafür, dass der Rundfunk keine Konterrevolution verbreitet. Die verbreitet er nicht, dafür sorgen wir schon. Ne? Ne? Im Übrigen haben sie unsere Unterstützung. Ne? Und so war es auch. Also ich muss sagen, während der Zeit, wo ich da war, nicht wahr, die Russen haben sich sehr positiv gezeigt, sehr positiv gezeigt. Auch gegenüber Aufbau des Fernsehens zum Beispiel. Im Zentralkomitee haben sie es strikt abgelehnt. Ja? Als ich die Frage aufgeworfen habe, haben sie gesagt, der Mahler ist verrückt geworden. Der Mahler will mit Hollywood gleichziehen oder was weiß ich, so haben die gleich gedacht, nicht wahr? Ja, ja. Dann kam ja der Adamek, nicht wahr? Der Adamek, nicht wahr? Der gehörte zu den Aufpassern bei mir, nicht? Das wusste ich aber.